Freiheit für die, die im Dunkeln sind, haben wir eben gesungen. Das hat eigentlich auch was mit Esther zu tun, von der wir jetzt gleich hören werden. Esther und ihre Geschichte. Viele von euch wissen es vielleicht, wo man Esther findet, manche auch nicht. Das ist auch nicht so schlimm. Esther ist ein Buch im Alten Testament. Und zwar, ich musste selber nochmal nachgucken, obwohl ich es schon gelesen habe, zwischen Nehemia und Hiob. Es erzählt die Geschichte von Esther. Esther ist ein persischer Name. Auf Hebräisch wird sie auch Hadassah genannt. Ich bin immer so jemand, der gerne guckt, wo kommt was her und auch gerne so Geheimnissen hinterher spürt. Ein Hobbyarchäologe, zwar kein Hobby-Sprachforscher, aber ich habe mal nachgeschaut, was Hadassah bedeutet. Und Hadassah kommt von Hadass, was ein Myrtenbaum ist oder eine Myrte. Ich kenne Myrtenbäumchen nur aus dem Floristenladen und ich hatte mal einen und der ist mir relativ schnell eingegangen. Aber daran wollen wir nicht denken, wenn wir an Esther denken. Was die jüdische Tradition uns erzählt, ist, dass der Name daher kommt, also wenn man bei dem Myrtenbäumchen diese unscheinbaren grün-grauen Blätter zerreibt, dann beginnt das ganz süß zu duften. Und das hat auch etwas mit Esther zu tun, die nach dieser Myrte benannt ist, weil manches an ihr vielleicht auch nicht so offensichtlich war und erst nach einer Weile und unter Druck in einer Krisensituation zum Vorschein gekommen ist, ihre Stärke und ihr Wohlgeruch gegenüber Gott. Die Ereignisse, die das Buch Esther beschreibt, die sind im 5. Jahrhundert vor Christus ungefähr anzusiedeln. Sie finden statt am Königshof in Susa. Das ist im heutigen Iran und da gibt es auch eine Stadt heute noch, die heißt Schusch in der Nähe. Damals, im 5. Jahrhundert vor Christus, war das die Hauptstadt des Persischen Reiches. Und wir lesen im Buch Esther, dass dort ein König Ahasveros herrschte. Da hat man sich viele Gedanken gemacht, wer das denn nun sein konnte. Die meisten gehen davon aus, dass er wahrscheinlich mit Xerxes dem Ersten gleichzusetzen ist, dem persischen König. Der Schauplatz der Ereignisse ist hauptsächlich der königliche Palast. Da sehen wir nochmal Esther, aber wir verweilen einfach bei dem Bild. Die anderen Bilder kommen später, so als kleines Bonbon. Die Ereignisse finden im königlichen Palast statt. Den kann man auch heute noch sehen, da kommen dann später noch ein paar Bilder dazu. Und den Palast, den hatte der Vater von Xerxes bauen lassen. Das ist ja immer schön, wenn man in einem großen Haus wohnen kann, was die Eltern gebaut haben. Dieser König Xerxes, der gibt nun ein großes Fest. So fängt das Buch Esther an. Und er ist auf seine Frau, die Vashti, so stolz, dass er sie zu sich rufen lässt und sagt, du komm und tanz mal für meine Edlen hier, für die Edelleute. Und sie sagt aber einfach, obwohl der König Xerxes eigentlich auch so ein richtiger Macho war, sie sagt einfach, nein, da habe ich keine Lust zu. Das ist natürlich für Xerxes ganz schlimm, da verliert er sein Gesicht und er rächt sich fürchterlich, denn er setzt Vashti als Königin ab und gibt sozusagen eine Kontaktanzeige auf. Er schickt im ganzen Reich, und das persische Reich war ziemlich groß, herum. Und man soll nun suchen nach einer jungen, schönen Frau für den König. Natürlich werden mehrere gesucht und die werden alle in den Harem verbracht und dort erstmal vorbereitet, bevor sie vor die Augen des Königs treten können. Am Hof dieses Königs Xerxes wohnt auch ein Jude namens Mordechai, so erzählt uns das Buch Esther. Und der ist der Ziehvater einer jungen Frau, einer jungen, schönen Frau, die natürlich Esther heißt. Und als der das hört, dass der König auf Freiersfüßen wandelt, hat er natürlich erstmal Angst, weil der König auch Augen hat für schöne junge Frauen in seiner Umgebung. Und es kommt, wie es kommen muss. Die Hadassah, die Esther, wird nun auch in diesen Harem geschleppt und vorbereitet. Die Bibel erzählt uns, dass Hadassah oder Esther eine Waise war und dass sie von Mordechai und seiner Frau, nehme ich mal an, dann aufgenommen wurde. Als kleines Kind schon hat sie ihre Eltern verloren. Und die jüdische Tradition, die fügt noch hinzu, dass der Vater schon vor der Geburt von Esther gestorben sei und die Mutter dann bei der Geburt. Also ein schwerer Start in ein Leben. Dennoch, denke ich, hat wahrscheinlich der Mordechai einiges auszubügeln versucht. Aber nun, als sie eine junge Frau ist, geht es weiter quasi mit diesen Schicksalsschlägen. Ihr wird die Möglichkeit genommen, einen jungen Mann kennenzulernen und ganz normal eine Familie zu gründen. Stattdessen muss sie in den Harem des Königs. Und die Leute damals wussten, was das bedeutet. Meistens hat sich der König nur einmal angeschaut oder eine Nacht mit der Frau verbracht. Und dann war sie für ihr Leben lang zu einem Leben im Harem unter zahllosen Nebenfrauen verurteilt. Aber Gott hat andere Pläne. Esther verschweigt zunächst mal, dass sie eine Jüdin ist. Das hat auch einen Grund, denn die Juden lebten da in Persien im Exil und waren manchmal auch nicht so ganz so gut angesehen. Und vielleicht gab es da ja auch manchmal so den einen oder anderen, das eine oder andere kleine Pogrom. Sie kommt nun in den Harem und wird dort 12 Monate wie die anderen auch vorbereitet auf diesen Susas Next Queen Contest. Oder vielleicht ist es auch eine Art Susa sucht die Königin, SSDK. Nicht ganz so cool wie DSDS. Naja. Ja, 12 Monate wird sie gesalbt und verschönert, um zu einem Mann zu kommen, den sie eigentlich nicht will und ein Leben zu führen, das sie eigentlich nicht möchte, in einem Harem. Aber sie hat Glück im Unglück. Und darin zeigt sich auch schon die Hand Gottes, der sie nicht verlassen hat, auch wenn es vielleicht zunächst vielleicht auch für sie so ausgeschaut hat. Sie findet einen Verbündeten an dem unglaublichsten Ort der Welt, nämlich mitten im Harem, in dem Eunuchen Hegai, der ihr sagt, was der König so schön findet an Frauen, wie sie sich anziehen sollen und so weiter. Gibt ihr also ein paar Tipps, so vielleicht so ein Bruce Darnell, der Antike. Und ja, dann ist es so, dass sie zum König hineinkommt und findet Gefallen. Und der König macht sie sogar zu seiner Hauptfrau. Also sie wird Königin des Persischen Reiches. Vielleicht ist das ja ein kleines bisschen besser gewesen, als allein unter Frauen zu sein, ein Leben lang. Unterdessen macht sich ihr Ziehvater Mordechai ein Todfeind. Es gibt also wie in jeder guten Story auch so mehrere Nebenstränge. Ihr müsst das einfach mal lesen im Buch Esther, das ist sehr spannend. Er macht sich einen Todfeind, auch noch dummerweise, in dem, ja, einem der mächtigsten Männer nach dem König, dem Haman, dem Großvisier. Und zwar aus einem einfachen Grund. Haman wollte gerne, dass alle, die einen niedereren Rang begleiten als er, vor ihm sich beugen, auf die Knie gehen. Und Mordechai tat das aber nicht. Ich nehme an, weil er Jude war und weil er sich dachte, ich beuge mich nur vor Gott. So ein bisschen so ähnlich wie Daniel, von dem wir letzten Donnerstag gehört haben. Der Haman, der versteht keinen Spaß und wie das so ist mit Leuten, die eigentlich ein kleines Ego haben, versucht er nun fürchterlich sich zu rächen und heckt sich mit einigen Spießgesellen einen Plan aus, dass er nämlich nicht nur Mordechai töten will, sondern weil der Jude ist, auch sein ganzes jüdisches Volk, die jüdische Gemeinschaft, nicht nur in Susa, sondern im ganzen Persischen Reich. Sie werfen Lose, um den Tag zu bestimmen. Das scheint so eine, keine Ahnung, das scheint damals so eine Methode gewesen zu sein. Das Pur, das kommt dann später noch vor, nämlich in einem Fest, das die Königin Esther dann eingesetzt hat, das Purim-Fest. Also sie werfen ein Los, das Pur, und das Los fällt auf einen bestimmten Tag, wo dann diese Endlösung, in Anführungszeichen, dieser Holocaust vollzogen werden soll. Der 13. des jüdischen Monats Adar. Das ist ungefähr so Ende Februar bei uns. Da sollen nun im ganzen Persischen Reich alle Juden vernichtet werden. Nur weil ein Mann ihm keinen Respekt gezollt hat, diesem Haman. Als Mordechai das hört, ist er natürlich entsetzt und tut das Einzige, was womit er sich zu helfen weiß. Er lässt der Königin, die er nicht so nicht sehen kann, weil sie ja jetzt die Frau des Königs ist, lässt er eine Nachricht zukommen und sagt ihr, Esther, du musst uns helfen. Nur du hast noch die Kraft und die Macht, da etwas zu bewegen, etwas zu verändern. Schau, wie es deinem Volk, wie es unserem Volk ergehen soll. Esther hat einen gewissen Einfluss auf den König, obwohl der so ein richtiger Macho ist, aber sie hat einen gewissen Einfluss. Allerdings nicht so einen großen Einfluss, wie die Frauen heute auf ihre Männer haben. Aber, ja, Esther, hier vorne lacht er, da lacht jemand. Esther zögert zunächst. Der König hat sie nämlich schon seit einem Monat nicht mehr zu sich gerufen. Vielleicht hatte er andere Geschäfte, musste lange arbeiten oder was auch immer. Jedenfalls kann sie nicht einfach ungerufen zum König kommen, denn sogar seine Ehefrau muss von ihm einbestellt werden. Und wer das nicht respektiert, der wird zu Tode gebracht, auch die Ehefrau des Königs. Deswegen sagt sie zu Mordechai, du, pass mal auf, ich kann das nicht tun. Der König will mich anscheinend im Moment nicht sehen. Ich kann nicht einfach zu ihm kommen. Aber Mordechai sagt ihr ganz klare Worte. Denke nicht, dass du dein Leben errettest, weil du im Palast des Königs bist, du allein von allen Juden. Denn wenn du zu dieser Zeit schweigen wirst, so wird eine Hilfe und Errettung von einem anderen Ort her den Juden erstehen, du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen. Und wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist, sagt ihr Mordechai. Es sind klare, wenn auch etwas schmerzhafte Worte, aber sie bringen Esther ins Nachdenken. Hat ihr Gott nicht Glück im Unglück beschert? Hat er sie nicht selbst an diese strategische Position gesetzt, damit sie nun ihre Ressourcen, ihre Macht auch zur Rettung vieler Menschen einsetzen kann? Ihre Ressourcen, das waren in ihrem Fall das Wohlwollen des Königs, das natürlich auch jederzeit umschlagen konnte, seine Wertschätzung für sie, ihre Klugheit aber auch und ihr sanftes Wesen, aber auch ihre Entschlossenheit, letztlich dann doch zum richtigen Zeitpunkt das Richtige zu tun, im Vertrauen auf die Hilfe Gottes. Obwohl sie zunächst eigentlich nur auf ihre eigene Sicherheit bedacht war, beschließt sie nun, alles aufs Spiel zu setzen. Ihre Stellung beim König, ihre Gunst, die sie dort hatte, ihre privilegierte Stellung, ihr Leben letztlich. Sie seufzt also vielleicht einmal tief auf, das sagt uns die Bibel nicht, aber so stelle ich mir das vor, und dann sagt sie zu ihrem Ziehvater Mordechai: So geh nun hin und versammle alle Juden, die in Susa sind, und fastet für mich, dass ihr nicht esst und trinkt 3 Tage lang, weder Tag noch Nacht. Auch ich und meine Dienerinnen wollen fasten. Und dann will ich zum König hineingehen, entgegen dem Gesetz. Komme ich um, so komme ich um. Interessant finde ich, dass sie begriffen hat, dass sie es nicht alleine schaffen kann. Sie braucht außer den eigenen verzweifelnden Gebeten, die sie zu Gott hinsendet, auch Gebetsunterstützung von anderen. Deswegen soll die jüdische Gemeinschaft in Susa auch für sie beten. Das erinnert mich auch so ein bisschen auf ihre Bereitschaft, dann doch hinzugehen, ihr Leben zu riskieren. Und sie sagt das so ein bisschen fatalistisch: Komme ich um, dann komme ich um. Aber das erinnert mich so ein bisschen an ein Wort aus dem Matthäusevangelium, wo Jesus sagt: Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Esther ist bereit, um Gottes Willen seinen Plan zur Rettung umzusetzen, den er schon so vorbereitet hat im Hintergrund. Sie ist bereit, ihr Leben für Gott und für die Rettung von vielen Menschen einzusetzen, so wie es auch Jesus im Grunde genommen getan hat. Er allerdings hat sein Leben verloren und sein Opfer war noch umfassender. Es galt für Menschen aller Zeitalter. Um sie zu versöhnen und sie vor der Vernichtung zu retten, ist er gestorben. Esther durfte ihr Leben behalten und durfte eine bestimmte Volksgruppe zu einer bestimmten Zeit retten, das jüdische Volk. Aber ich gehe der Geschichte voraus. Esther geht also zum König. Eine bewegende Szene, ihr müsst es selber mal nachlesen. Ich kann das jetzt nicht so im Einzelnen nacherzählen, im Esther-Buch Kapitel 5. Sie geht zum König in den Hof vor seinen Thronsaal. Der König sieht aus dem Fenster, sieht sie da stehen auf dem Hof, streckt ihr sein goldenes Zepter entgegen, das Zeichen dafür, dass sie am Leben gelassen wird und dass sie vor ihn kommen darf. Er fragt sie sogar nach ihrem Wunsch, also er ist so ganz leutselig. Nun kommt eine andere Stärke von Esther zum Vorschein. Klugheit und taktisches Geschick und auch ein Gespür für den richtigen Augenblick, wann was dran ist. Ich denke, da hat sie sich auch von Gottes Geist leiten lassen. Sie platzt nicht einfach mit ihrem Anliegen heraus und knallt es dem König vor die Ohren, so nach dem Motto: Das ist so gemein von dir, dass du dieses abscheuliche Gebot erlassen hast. Du tötest all meine Verwandten, mein ganzes Volk. Und warum? Weil du dich von diesem Schleimer Haman bequatschen hast lassen. Kannst du dir keine eigene Meinung bilden? Schau, ich bin selbst Jüdin, willst du mich etwa auch töten? Wir wissen nicht, was der Xerxes da gesagt hätte. Aber so spricht sie nicht, so unklug ist sie nicht. Sie geht einen anderen Weg. Steter Tropfen höhlt den Stein. Das ist ihre Devise. Sie ist also zunächst sehr freundlich. Sie lädt den König ein und auch seinen Großvezier, den Haman, zu einem schönen festlichen Essen bei ihr. Und der König ist durchaus angetan und Haman fühlt sich natürlich gebauchpinselt, jetzt so gestiegen zu sein in der Gunst der königlichen Herrschaften. Und sie richtet also dieses Diner aus und ist einfach nur freundlich. Sie fordert nichts und zeigt sich von ihrer liebenswürdigsten Seite. Einige Zeit später lädt sie den König dann nochmal ein, zusammen mit dem Großvezier Haman, und wiegt Haman in Sicherheit. Und dann, nicht gleich, aber nach einiger Zeit, lässt sie die Bombe platzen und deckt auf, was Haman vorhatte, und sagt dem König auch ehrlich, dass sie selbst eine Jüdin ist. Und wenn Hamans Gesetz, was er dem König abgetrotzt hat, dass alle Juden getötet werden müssen, wenn das durchkommt, dann müsste sie selbst auch getötet werden. Der König ist entsetzt, dass er sich so zur Marionette von Hamans Ränken hat machen lassen und ist total wütend. Es kommt dann zu einem filmreifen Showdown, das müsst ihr euch auch mal nachlesen, in Esther Kapitel 7. In dessen Verlauf fällt dann Haman in Ungnade beim König und sein Gesicht wird verhüllt, er wird von den Schergen des Königs weggeschleppt und noch in derselben Stunde erhängt. Doch die Gefahr ist noch nicht ganz abgewandt. Denn der König hat ja den Befehl gegeben, er hat mit seinem Siegelring das besiegelt und ein Edikt des persischen Königs, das kann man nicht so einfach widerrufen. So riskiert Esther noch einmal ihr Leben und bittet den König noch einmal, doch einen Weg zu finden, das jüdische Volk zu verschonen. Und sie machen dann so einen kleinen Trick, der König erlässt ein neues Gesetz, demzufolge sich die jüdischen Gemeinden genau an diesem Tag, an dem sie eigentlich vernichtet werden sollten, zur Wehr setzen dürfen. Womit dann eigentlich allen klar ist, dass der König wahrscheinlich jetzt doch sein eigenes Gebot wieder zunichte gemacht hat. Jedenfalls bedeutet das die Rettung des jüdischen Volkes in Susa und an anderen Orten des Persischen Reiches. Die Krise ist überstanden. Wir lesen im Buch Esther, und die Stadt Susa jauchzte und war fröhlich. Für die Juden aber war Licht und Freude und Wonne und Ehre gekommen. Die Ehre, die macht sich dann zum Beispiel darin bemerkbar, dass Mordechai eine einflussreiche Stellung am Hof erhält und Esther ein neues Fest einsetzen darf, das Purim-Fest. Von Pur, das Los, das ja geworfen wurde, um eigentlich die Vernichtung der Juden zu besiegeln. Jedes Jahr an diesem Tag soll nun ein Fest gefeiert werden, das Purim-Fest, um sich daran zu erinnern, dass Gott bewahrt hat und dass Gott größer ist als menschliche Ränke, um Gott zu danken für seine Rettung, für seine Bewahrung. Esther sorgt letztlich dafür, dass sich alle Menschen, sogar bis heute, an diese wunderbare Rettung erinnern. Bis heute wird das Purim-Fest gefeiert, seit 2500 Jahren, also mittlerweile. Esther hatte natürlich auch Schwächen. Sie ist in der jüdischen Tradition, auch bei uns Christen, natürlich eine Heldin, auch wie es Johannes vorhin gesagt hat, wenigstens mal eine Frau, von der die Bibel auch berichtet. Es gab sicherlich viele Heldinnen des Alten und des Neuen Testamentes, aber oft lesen wir von ihnen nichts. Esther war aber auch eine Frau wie du und ich, beziehungsweise die Männer müssen sich das halt jetzt eben entsprechend übertragen. Sie denkt zuerst mal an sich und ist auch erstmal egoistisch und sagt, was tut mir gut? Tut mir das gut, zum König zu gehen, ohne gerufen zu werden? Nein. Was schert mich das im Grunde genommen? Ich gucke erstmal darauf, dass es mir gut geht. Was schert mich das Ergehen von anderen? Erstmal ist sie nicht bereit und etwas zögerlich. Sie will erstmal nichts opfern. Und sie vertraut auch Gott zunächst nicht, dass er da was tun könnte, dass er sie beschützt, wenn sie für das jüdische Volk eintritt. Vielleicht auch aus der Erfahrung heraus, dass sie in der Vergangenheit ja schon verschiedene Verluste hinter sich gebracht hat. Den Vater, die Mutter und dann ist sie in diesen komischen Harem gekommen und muss einen Mann heiraten, den sie nicht liebt. Also vielleicht hat sie da auch so ein bisschen Misstrauen an Gott gegenüber in sich einnisten lassen. Das geht uns ja auch manchmal genauso. Aber sie hat auch große Stärken. Schließlich, nachdem Mordechai ihr so ein bisschen den Kopf gewaschen hat und gesagt hat, hör mal zu, es geht hier nicht nur um dich, sondern Gott hat dich genau deswegen wahrscheinlich an diese Stelle gesetzt, damit du jetzt deinen einmaligen Auftritt in der Weltgeschichte hast. Stellt sie schließlich doch ihre Ressourcen und Gaben in den Dienst Gottes und wird sich bewusst, dass alles, was sie hat, doch schließlich von Gott gegeben ist. Und wagt zu glauben, dass ihr Leben eine größere Berufung hat als die Königin von Persien zu sein und dass sie für den Einsatz ihrer Gaben eines Tages Gott auch Rechenschaft ablegen muss. Was ich auch stark an ihr finde, ist, dass sie fastet und Gott um Hilfe anruft und auch noch ihre Geschwister bittet, das auch zu tun. Manchmal scheuen wir uns ja davor, wenn es uns schlecht geht oder wenn wir vor großen Herausforderungen stehen, andere mit einzubeziehen. Aber Gott stellt uns Geschwister an die Seite, die mit uns beten. Ihre Klugheit, ihr taktisches Geschick, das habe ich schon erwähnt, das können wir vielleicht lernen, vielleicht aber auch nur durch Gottes Geist bekommen. So ein Gespür für den richtigen Augenblick, wann ich zum Beispiel etwas sage zu jemandem, der noch im Zweifel ist, ob Gott wirklich da ist oder nicht. Wann sage ich etwas? Was sage ich? Wann kann ich ihn einladen zum Gottesdienst? Solche und ähnliche Sachen. Da kann Gottes Geist uns helfen, so wie er Esther auch geführt hat. Esther denkt nicht mehr nur an sich selbst, sondern hat gelernt, auch sich um andere zu kümmern und das Leben von anderen zu retten. Was können wir nun von ihr, von ihrer Persönlichkeit, von ihrer Geschichte lernen? Es ist gut, sich Menschen zuzuwenden, die einem auch mal mit einem weisen Ratschlag zur Seite stehen. Denkt an den Hegai, diesen unscheinbaren Haremswächter, der schließlich doch Esther so gute Tipps gegeben hat, dass sie es an diese Stelle geschafft hat als Königin von Persien und dass sie so viel bewegen konnte. Also manchmal brauchen wir einfach auch Leute, die hinter uns stehen, die uns auch Rat geben. Und da können wir Gott auch drum bitten. Und manchmal oder vielleicht sogar oft werden wir sogar mehr erreichen für Gott als diese Leute, die uns den Rücken stärken. Manchmal und vielleicht auch oft brauchen wir Leute, die einfach mal Tacheles mit uns reden, so wie der Mordechai das gemacht hat. Die uns klare, vielleicht sogar schmerzliche Worte sagen. Die uns aber letztlich weiterbringen. Oft sind es oder sollten es eigentlich auch die Freunde sein, die das tun, die einem mal sagen, hör mal, das ist eigentlich nicht so toll, was du da machst, oder meinst du wirklich, dass du da in diesem Punkt so und so handeln solltest und nicht viel lieber anders? Gott schenkt uns solche Menschen. Wir müssen nur die Augen aufmachen und auch mutig genug sein, sie nach ihrer Meinung zu fragen. Ein weiterer Gedanke, der mir kam, was wir von Esther lernen können. Esther hatte ja keinen guten Start ins Leben, das haben wir gehört. Hat sich vielleicht oft einsam oder vernachlässigt gefühlt. Es geht uns manchmal auch so. Aber die Wunden, die Leere in uns, die kann zu unserer großen Stärke werden. Wenn wir uns so wie Esther nach Gott ausstrecken und uns sagen, eigentlich habe ich nichts zu verlieren, eigentlich kann ich nur gewinnen. Ich klammere mich an Gott in dieser Situation, in der Krise, in der Herausforderung, aber nicht nur dann. Und dann kann Gott große Dinge in mir und durch mich tun. Gott hat Esther an eine strategische Position gesetzt, wo sie etwas tun konnte, was kein Mensch tun konnte. Fragen wir uns doch mal, wo kann ich in meinem Job, wo kannst du in deinem Job oder durch dein Engagement in der Politik etwas bewirken, durch dein Engagement in der politischen Gemeinde auch. Vielleicht bist du Mitglied in einer politischen Partei oder einem Verein. Wo kannst du etwas bewirken? Wo hat Gott dich durch eine ehrenamtliche Tätigkeit an eine Stelle gesetzt, wo du von ihm weitersagen kannst? Wo kannst du durch deine soziale Stellung, durch dein Geld, durch deinen Bekanntenkreis, auch durch wichtige Entscheidungen dafür sorgen, dass das Reich Gottes gebaut wird, dass Gerechtigkeit geschieht, dass Menschen wieder Hoffnung bekommen und ein lebenswürdiges Leben, dass Menschen von Gott an Leib, Seele und Geist heilsam berührt werden? Gott hat jeden von uns, denke ich, an eine bestimmte Position gesetzt und manchmal ändert sich das natürlich auch während dem Leben. Und in jeder Position, in jeder Lebenslage ist es für uns wichtig, die Chancen zu entdecken, die Gott uns gibt, die Türen, die er uns öffnet, die Ressourcen zu nutzen, die er uns schenkt, um diese Welt ein kleines bisschen besser zu machen in seinem Auftrag. Esther war bereit, ihr Leben für Gott und seinen Plan zur Rettung vieler Menschen aufs Spiel zu setzen. Aber wir sind in Christus zu etwas weitaus Größerem berufen als Esther. Im 1. Timotheusbrief heißt es, Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Dabei dürfen wir Gott mithelfen. Ich bete noch. Herr, wir danken dir für die Freude, der wir Ausdruck verleihen können darüber, dass du Bewahrung schenkst, dass du Segen schenkst, dass du unser Leben leitest und dass du uns auch an strategische Positionen setzt, wo wir etwas Gutes für dich bewirken können. Hilf uns in unserem Leben, das zu entdecken, wo du schon etwas vorbereitet hast für uns, wo du einen guten Weg gehst mit uns, damit wir andere segnen können. Amen.